werden dann den Abschnitt lesen heute
und einmal
aus dem Kapitel 4 von Vers 13 und folgend, dann so von dem Gedanken her, zusammenhängenden Gedanken, geht das auch so in Kapitel 5 hinein. Und so wollen wir dann auch, wenn die Zeit es erlaubt, dann auch bis Vers 11 das zusammen betrachten. Der Abschnitt, den wir in Kapitel 4 durchgesprochen haben, das war der Vers 1 bis 12. Da ging es um den Weg, wie wir diese Zwietracht, das, was uns so viel in den zwischenmenschlichen Miteinander auch so viel Mühe macht, wie kann man das überwinden? Das war die Frage. Wie können wir diese Spannungen, dieses Gegeneinander überwinden? Es ging um liebloses Reden. Und das nannte die Schrift hier, das war ein sich gleichstellen wie die Welt. Und hier wurde die Gemeinde Gottes angesprochen und wir sollten nicht so sein wie die Welt, wo das normal ist, sondern wir sollten uns dagegen das ablegen. Und wir haben zwei Wege aufgezeichnet bekommen, wie man das überwindet. Einmal, wenn man sein Leben in den Willen Gottes legt. Und dann gelingt es nicht immer. Und deswegen war der zweite Weg, dass man das dann aus dem Weg räumt, dass man Buße tut und sich versöhnt. Das waren so diese zwei, einmal ein bewahrender Gedanke Gottes und ein wiederherstellender Gedanke. Den hat Jakobus uns mitgegeben. Das war so der Abschnitt von 1 bis 12. Jetzt werden wir lesen von Vers 13, Kapitel 4 im Jakobusbrief, bis 5, 11. Das ist hier jetzt der Text der Elberfelder Übersetzung, den wir hier jetzt auf dem Computer haben. Deswegen werde ich den auch laut lesen. Ich habe selber die Luther-Übersetzung, aber da werden uns das stören. Wohlan denn, wie ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und da selbst ein Jahr zubringen und ein Handel treiben und Gewinn machen, wie ihr nicht wisset, was der morgende Tag bringen wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es ja, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr saget, wenn der Herr will und wir leben, so werden wir auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wohlan nun ihr Reichen, weinet und heulet über euer Elend, denn über das über euch kommt, euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind mottenfressig geworden, euer Gold und euer Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein wider euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, der von euch vorenthalten ist, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt in Üppigkeit gelebt auf der Erde und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gepflegt wie an einem Schlachttage. Ihr habt verurteilt. Ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt doch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzet nicht wieder einander, Brüder, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmet, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glücklich, welche ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigem Mitgefühl und barmherzig ist. Das ist jetzt ein längerer Abschnitt mit zwei oder drei Hauptgedanken. Ich würde einfach mal, dass wir das zusammen vom ersten Eindruck her, den wir hatten, über den gesamten Text, diese Hauptgedanken mal zusammenfassen. Dass wir sagen, das habe ich von dem Text in Erinnerung. Das ist mir aufgefallen. Ich glaube, das will Jakobus uns hier mitteilen. Wollen wir das mal so zusammentragen? Die Jugend hat noch frische Köpfe, die begreifen schnell. Und da will ich da auch anfangen. Was würdet ihr sagen? Was ist so, man kann nicht alles erfassen in einem Satz. Aber was ist bei mir sitzen geblieben? Was will Jakobus hier sagen? Ja, ich schaue auch hierhin. Es ist kein Wettbewerb. Es ist einfach das, was die Bibel sagt. Jeder hat einen Gedanke und wir tragen die zusammen und das erbaut uns gegenseitig.
Die Zeit auf dieser Erde ist ganz gut und wir müssen Gutes tun.
Die Zeit hier auf dieser Erde, unser Menschenleben, ist kurz und diese kurze Zeit soll man Gutes tun. Danke, Lena. Wer hat noch einen Gedanke, den ihr hier bewegt? Nicht anmaßend sein, sondern unsere Wege dem Herrn vertrauen. Wir planen, ja, aber offen sein für Gottes Führung. Ich verstand es. Wir sollen nicht ungeduldig sein. Geduld wird hier sehr deutlich angesprochen. Ich denke, es sind auch so die Hauptgedanken, die der Text uns so auch wiedergibt. Und so wollen wir dem dann auch in den drei Teilen aufteilen, um ihn besser zu erfassen. Ich habe mir das auch ein Zeichen, Glaube und Unglaube, beides wird sichtbar in dem, wie wir die Zukunft planen. Glaube und Unglaube wird sichtbar in dem, wie wir mit den Dingen, mit den Gütern dieser Welt umgehen. Und Glaube und Unglaube wird sichtbar durch die Geduld, die wir aufbringen, wenn wir mit dem kommenden Herrn rechnen. Denke bei mir einmal, das liegt nicht an dem Satz, ob ich dem sage oder nicht. Es liegt daran, wie ich das meine, ob ich mit Gott rechne. Aber ich weiß nicht, wie es dem Einzelnen geht. Ich würde hier gerne auch ein paar Erfahrungsgedanken haben wollen, dass wir uns die einfach mitteilen. Wie geht uns das dabei? gerade bei diesem Gedanke, stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, dann werden wir das und das tun. Fällt uns das schwer, das zu sagen? Oder sagen wir das immer? Oder sagen wir das nie? Oder nein. Ja. Danke, Lili. Es fällt uns nicht schwer, sagt Schwester Lili, zu sagen, genau das so zu sagen.
Auf Arbeit ist es so, man möchte nicht einfach frommes Vokabular von sich geben, fromm klingende Worte, ohne dass man weiß, verstehen die das oder nicht. Aber ich weiß, dass ich das oft schon gesagt habe, wenn wir am Leben sein werden, dann wird es so kommen. Das ist dann immer so ein, ja, davon gehen wir doch jetzt aus. Mhm. Und dann ergibt sich manchmal so, dass man sagt, ja, aber selbstverständlich ist das nicht. Mhm. Vielleicht Gott in unsere Planungen reinzunehmen, im Rückblick ist es mir oft schwer gefallen oder hatte ich manchmal den Mut, manchmal auch nicht, wenn etwas gelungen ist und man erzählt davon, dann nicht zu sagen, das habe ich geschafft, sondern auch Gott mit hineinzunehmen. Oft habe ich das mit einem Ihnen nicht unbekannten Satz gemacht, gesagt, Gott sei Dank, unser Noah ist wieder gesund. Oder auch mal den Satz, da hatten wir solche Angst und haben viel gebetet. Und Gott sei Dank ist alles gut geworden. Aber da pocht mir schon das Herz etwas stärker, wenn ich da das nochmal bewusst so auch sage, dass sie es tatsächlich verstehen, das bin nicht ich gewesen, sondern Gott sei Dank.
Danke. Ja, aber gerne.
Mir meint es gleich, als wir diesen Vers gelesen haben, das Erzählen, ein Beispiel, wie Gott uns diesen Vers gelernt hat. Es war im Jahre, ich glaube, 93, wo wir gebaut hatten und unseren ersten Urlaub wollten machen im Ausland und wir wollten mit unseren Freunden fahren in die Schweiz für kurze Zeit, eine Woche, aber ich weiß nicht, haben wir dafür gebetet oder nicht, wie auch immer gesagt, aber auf jeden Fall, es kam so, dass ich den letzten Tag auf Arbeit mir den Fuß verstaucht habe und die Pläne sind sozusagen ins Wasser gefallen, wir könnten es nicht fahren. Ich kam nach Hause, irgendwann abends, ich weiß nicht wann, habe die Bibel aufgenommen und ich kam genau auf diese Verse. Und seitdem kenne ich diese Verse und ich weiß sofort, wenn wir was planen oder so, dann kommt es dazu. Die Geschichte ging weiter. Ich war eine Woche krankgeschrieben. In dieser Zeit haben wir eine schöne Wohnungsunterkunft gefunden und wir sind auch im Urlaub gefahren und es war viel besser, als wir es vorher geplant haben. Aber seitdem, ich sage es auch nicht immer, wenn es Gott will und so, aber das kommt auf jeden Fall öfter vor und ich habe was gelernt daraus.
Gut, danke, Aaron. So, das denke ich, sind dann so kleine Einblicke und die vermehren sich jetzt bestimmt in den einzelnen Erinnerungen, die wir dann jeder bei sich so hat im Zusammenhang diese Worte. Der Gedankengang ändert sich jetzt ab Kapitel 5, aber es ist immer noch so die große Überschrift von der Ausrichtung dieser Texte. Er will uns sagen, wie äußert der Glaube sich? Wir haben einmal gesagt, in der Planung der Zukunft. Wie äußert sich das, ob ein Mensch gläubig ist oder nicht? Wenn er Gott in seine Zukunftspläne mit hineinnimmt und wie wir jetzt auch gehörten, und wenn was gelingt, dann auch den Dank an Gott auszusprechen. So, Ich denke, so meine ersten Erfahrungen mit Gebet und mit Gott und im Zusammenhang gerade dieser Gedanke Gottes, es war eine Kindeserfahrung. Und kindisch war auch wahrscheinlich meine theologische Vorstellung von, oder das Glaubensverständnis. Aber ich habe einen Zusammenhang irgendwann festgestellt als Kind, wenn ich im Gebet zu Gott sagte, wenn du mir das schenkst, da will ich nicht vergessen, dir dafür Danke zu sagen. Dann irgendwie erhörte er, als ob öfter. Oder es war so meine Erfahrung als Kind und da ist meine Verbindung so zu diesem Text, mit ihm das zu machen. Kapitel 5. Glaube offenbart sich in dem, oder auch Unglaube, wie wir mit den Gütern umgehen. Wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über euer Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind von Motten zerfressen. Wir merken hier, dass hier ein Zukunftsbild genommen wird und das wird aber in der Gegenwartsform ausgedrückt. Nicht eure Kleider werden vermorden, sondern sie sind. Als ob der Mensch sich so jetzt schon in das hineinversetzen soll, was ihm da erwartet. Und das ist schon Gegenwart. Und er soll sich schon in der Gegenwart dieser schlimmen Erfahrung befinden von seinem Empfinden, von seiner Möglichkeit, sich in diese Zukunft hineinzuversetzen. Ob das jetzt an Gläubige gerichtet ist oder nicht, ich habe das in den Kommentaren gemerkt, dass es davon abhängig ist. Ich würde mal so sagen, jeder, wer zu seiner Grunderkenntnis die kalvinistische Lehre hat, die erklären das immer, dass es an Ungläubige gerichtet ist. Wer das aber offen lässt, die sagen, es ist wahrscheinlich doch, jeder kann sich diesen Schuh anpassen. Ob er jetzt zu diesen Reichen gehört, dem das treffen wird oder nicht. Eigentlich, wenn wir das von dem ausgehen jetzt, was die Bibel sagt, was Reichtum ist, dann wird alles, was nicht Armut ist, schon als Reichtum gewertet. Und Armut ist, wenn es nicht genug ist, um zu überleben. Wenn das Leben bedroht ist, dass der Mensch nicht leben kann, dass er durch Armut gesundheitlich leidet oder dem Tode gefährdet ist. Alles andere wird in der Bibel als Reichtum bezeichnet. Von daher denke ich, sind wir reich. Können wir nicht sagen, das trifft uns nicht. Wollen wir den Text einfach mal wirken lassen. Und wenn man das sicher, jede Zeit wird ja das auch noch, Reichtum ist ja auch eine Sache des Vergleichs. Bei uns im Land wird festgestellt, wenn die Armutsgrenze anerkannt wird, dass diese Menschen, diese Familie ist arm. Das wird ja irgendwo gesellschaftlich auch festgelegt. Aber wir sprechen zu Hause schon einige Male, wenn wir so mit den Kindern am Tisch sind, denke ich, ich erwähne das mehr als einmal im Jahr, dass wir auch das bedenken müssen und dafür dankbar sein sollen, dass wir Lebensverhältnisse haben, die nicht viele Könige früher auf dieser Welt hatten. Das ist einfach, dann wissen wir jetzt, dass wir eigentlich reich sind. In dem ganz Einfachen vielleicht, nicht im Vergleich vielleicht zu den Konten und Ersparnissen, die es gibt. Ich glaube, das war jetzt eine Hochrechnung, wie viel Ersparnisse auf einen Bundesbürger in Deutschland sind, wenn man die auf jeden Bürger verteilen will. Heinrich, wie viel ist es? 88.000 hat jeder auf dem Sparbuch. Ja, ich weiß, lass es sein. Aber so viel zu gesellschaftliche Grenzen zum Reichtum. Aber was er hier sagen will, denke ich, ist, wir lassen den Text einfach mal wirken an uns. Es wird schon sehr deutlich, dass es hier ein sehr warnendes Wort ist. Ein Wort ist, das hier mit viel Gewichtigkeit, mit einem ganz vernichtenden Urteil kommt Jakobus und sagt, wie, er nimmt ja sogar Begrifflichkeiten, die wir merken, er übertreibt hier ganz bewusst. Jeder weiß, dass Silber und Gold nicht rosten. Und deswegen sind ja das auch Edelmetalle, die man als Geldanlagen verwahrt, weil man der Überzeugung ist, das wird ja nicht rosten. Das vergeht ja nicht. Alles andere verliert an Wert, aber das nicht. Und deswegen investieren wir auch da rein. Und gerade diese Sachen, die wir so sicher meinen, die sagt Jakobus, und die Dinge werden rosten. Die werden verrosten, das, was nicht rostet, das wird verrosten. Und damit will er uns ja gerade das nahelegen, in dieser Übertreibung, dass man in diesen Dingen, auch als Christ, eine christliche, gesunde Glaubenshaltung haben soll und sich von dem, wie Jesus das nannte, Mammon nicht verführen lässt. Nicht gefangen nehmen lässt, nicht so in eine Enttäuschung führen lässt, dass das in der Gegenwartsform, sagt er, wird das so sein, dass das, was da rostet und diese Motten, werden nicht nur die Kleider zerfahren, das wird euch innerlich, euch wird das auflösen, das wird euch innerlich zerfressen. Warum? Wer darauf baut und wieder Gott ausklammert, wer nicht Gott hat, sondern diese vergänglichen Dinge, die können uns nicht helfen. Das ist wieder das Zeichen, der Mensch ist nicht gläubig, der rechnet nicht mit Gott, der rechnet mit den Dingen, die er ansammeln kann. In Gold und Silber verwandeln kann, um die sicher zu haben. Und dann, sagt Jakobus hier auch noch, in diesen Dingen wird das sichtbar. Er macht hier wieder ein paar Dinge sichtbar, weil wir uns ja auch fragen, wenn wir wissen, dass alles endlich ist, dann kann das Silber und Gold. Und das sind, denke ich, Begrifflichkeiten, die die Apostel immer wieder verwendet haben. Ihr seid nicht mit Silber und Gold. Das sind Dinge, die können das nicht machen. Das ist wertlos. Sichtbar wird es dadurch, dass sie nicht nur viel haben, sondern wie es zusammengekommen ist. Ihr habt das bei den Arbeitern, denen ihr bezahlen sollt, abgeknappt und euch reich gemacht. Dieser Weg zeigt das sehr oft. Auf worauf bin ich bereit einzugehen, wenn es um Vermehrung von Gütern geht? Bin ich bereit, auf den ungerechten Weg zu gehen? Dann soll ich mich fragen, bin ich dann nicht schon da in dieser Gruppe? Weil das Beispiel nimmt er hier und sagt, so ist es zusammengekommen. Das ist vorbehalten, enthalten worden. Ich denke, wir sollen hier jetzt auch nicht wieder an irgendwem denken, sondern jeder an sich. Weil Geld so wie Jesus das mal sagte, es ist immer behaftet mit Ungerechtigkeit. Auch der kleinste Pfennig. Er nahm das Geldstück und sagte, das ist ein ungerechter Mammon. Immer. Im absoluten Sinne. Deswegen ist es nicht so, dass wir hier so eine Grenze haben. Jakobus nimmt ja hier auch nicht und sagt, Leute, bei uns im Land ist der Stundenlohn so viel. Und die haben so viel gezahlt. Merken wir, das macht er hier nicht. So wie die Bibel das in vielen Bereichen nicht macht. Sie sagt uns nicht, wie lang der Rock sein soll. Das sind alles Sachen, die prüft man am Leben. Und man weiß auch ganz genau, wo die Grenze ist. Das weiß man. Und man weiß auch, wenn man es übertritt. Und darauf macht die Bibel uns immer so sensibel, so weich. Sie raut die Oberfläche des Herzens auf, damit wir empfindlich werden und merken, wenn wir hier den falschen Weg eingeschlagen haben. Alles, was wir haben, alles, was wir besitzen, nicht so verwenden und umgehen mit, als ob es ja so ein Selbstzweck erfüllt und das so festhalten, dass es sichtbar wird. Dieser Mensch, der rechnet nicht mit einem wiederkommenden Herrn. Dieser Mensch rechnet nicht damit, dass das Leben hier endlich ist, dass er hier das alles irgendwann mal lässt. Der rechnet nicht damit. Das wird dadurch sichtbar. Und das ist die Tragödie dabei. Das ist, wo der Glaube so durchkreuzt wird, wo das dadurch so einen großen Schaden anrichtet. Vers 6 sagt, der Gerechte, den ihr da um den Lohn betrogen habt, der hat sich nicht widersetzt, der hat sich nicht gewehrt. Ich finde es hier ganz interessant, dass der hier auch nicht aufgefordert wird, sich zu wehren. Ich weiß, das ist nicht üblich, das ist in der Gesellschaft nicht üblich und mir scheint so, dass wir das in der Christenheit auch als fast nicht tragbar empfinden, wenn wir sagen, wir können da nicht immer alles hinnehmen, wir müssen uns wehren, wir müssen uns widerstellen. Aber es wird hier nicht gefordert von dem Gerechten. Es ist, denke ich, immer ein Unterschied. Und für mich persönlich auch, etliche Mal bin ich feige, dann finde ich das falsch, wenn ich schweige. Das ist aus Feigheit, dann ist es auch keine christliche Tugend. Aber wenn ich das aus Überzeugung mache, dass ich sage, ich gebe dieses Gericht in die Hand Gottes und ich werde mich nicht widersetzen. Ich denke, das ist ein Glaubensschritt, von dem hier auch die Rede ist. Der Gerechte hat sich hier nicht widersetzt und er wird hier, das wird als eine Tugend so stehen gelassen. Die Verse 7 und 9, die fordern uns dann auf, nochmal von dem Gedanken, was wir hörten, hier wird die Geduld angesprochen. Und dreimal wird sie hier angesprochen. Seid nun geduldig, Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. So, wer sich in diesem weltlichen, wir denken noch einmal an den Text, das, was hier, wer der Welt Freund sein will, der ist der Feind Gottes. Und der Freund der Welt ist hier der, der, wenn wir den Text so weiter verfolgen, ist der, der ohne Gott plant. Das ist hier Freundschaft mit der Welt. ohne Gott zu planen. Weiter ist das der, der Reichtum, sein, bei dem Reichtum sein Gott ist, ist der, der weltlich denkt, der Weltfreund ist. Und jetzt, wie kann er widerstehen? Wie kann er widerstehen? Und hier kommt immer wieder die Aufforderung, geduldig auf die Wiederkunft des Herrn zu warten. Das ist der Appell an den gläubigen Menschen. Nicht der Widerstand und das auch so zu machen und sehe auch, dass du gut dabei bist, sondern vertraue auf den Herrn. So seid nun geduldig, Brüder. Oder anders, denke ich, könnte man sagen, lasst euch nicht verlocken, weltlich zu leben. Bis die Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Ackermann wartet auf die kostbare Frucht der Ernte und ist geduldig dabei. Hier wird das Beispiel aus dem Ackerbau genommen und gesagt, dass er, da sehen wir das, da haben wir das irgendwie aus der Lebenserfahrung verstanden. Das hilft nicht, die kleine Möhre da jeden Tag dran zu ziehen. Man muss warten, bis die groß ist. Diese Geduld zu haben, zu sagen, der Herr wird kommen und alles wird auf seinen Platz gestellt. Darauf vertraue ich. Da werden Christen immer wieder aufgefordert, darin ihren Trost zu haben. Die Aufforderung in Vers 8 ist, werdet fest in dem Herrn. Habt Geduld, werdet fest in dem Herrn. Und dann kommt noch einmal in Vers 9, seufzet nicht wider einander, Brüder. Das wird auch unser abschließender Gedanke sein. Wer ist hier der andere, gegen den wir nicht seufzen sollen? Ist es der, der uns den Lohn vorenthalten hat? Oder der, der in Üppigkeit lebt? Ist es einer, der eine andere Frömmigkeit hat, als ich mir wünsche? Ich denke, wir lassen diese Liste hier offen, weil Jakobus das auch nicht macht. Er schließt das hier nicht in einen Rahmen, sondern das ist grundsätzlich so. Das sollen wir nicht machen. Wir sollen nicht gegeneinander seufzen. Die Gemeinde, denke ich, hat ihre Schwäche darin wirklich, dass wir, weil wir das alles gut haben wollen, schaffen wir das nicht, nicht zu seufzen. Und wenn wir es nicht laut machen, dann machen wir das so, dass wir es selber nur hören. Aber das überträgt sich. Das sollen wir nicht denken, dass der andere das nicht gehört hat. Was ich im Herzen seufze, das ist hörbar. Im Miteinander. In dem ja, wir werden dann nicht Vertrauen haben. Wir werden das nicht sein, kennen, was wir eigentlich haben, Geschwister. Wir sind sehr reich beschenkt. Wir wissen, was Vergebung ist, Gnade ist. Wir wissen, dass der Herr kommt, dass der Herr Richter ist und dass der vor der Tür steht und dass der uns ja gar nicht gesagt hat, dass wir hier alles regeln und managen sollen. Aber was sollen wir heute tun? Er hat uns ermutigt, wir sollen geduldig sein und wir sollen in den praktischen Dingen des Lebens den Glauben mit hineinnehmen. Das sollen wir tun. Wir sollen viele Dinge tun und einige lassen. Und von dem, was wir lassen sollen, das Seufzen gegeneinander. Beten werden wir zusammen mit, wenn Klaus uns anleitet und somit dann auch nochmal das vor dem Herrn bringen und festigen. Amen.